Ausgabe 11 des Science Busters Podcasts und diesmal wird es ganz was Besonderes. Wir haben zum ersten Mal Gäste und sie werden uns was erzählen über sich und über iGEM. Was ist iGEM eigentlich? Ist es ein diamantbesetztes Handy?
Leider nicht.
Herzlich willkommen zur 11. Episode unseres Podcasts im schwersten Hochsommer des Jahres, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute wird es gehen ums Essen und was wir davon vielleicht nicht vertragen, nicht nur weil es verdorben ist oder weil wir zu viel davon verdrücken. Und es gibt heute gleich zwei Premieren im Podcast. Zum einen sitzen mir zwei Wissenschaftlerinnen gegenüber und sie sind Mitglieder eines ganz speziellen Ensembles, aber nicht der Science Busters, sondern von iGEM Österreich. Es sind Denise Schaffer, Diplom-Ingenieurin in technischer Chemie, abgekürzt noch immer Dippel-Ing, nicht DI. Sehr erstaunlich, werden wir dann später darauf zurückkommen. Und Magdalena Haller, sie hat einen Master in Biotechnologie an der BOKU. Hallo.
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 Zu den Studien und wie euch das zusammengeführt hat, kommen wir später. Aber, und das ist nicht sofort naheliegend, es gibt, wie soll man sagen, Hobbys, Neigungen neben dem naturwissenschaftlichen Interesse, die erstaunlich sind. Magdalena, du hast Koreanologie studiert. Das ist in Österreich kein Massenphänomen. Wie kommt man dazu?
Ja, das war eigentlich reiner Zufall. Ich habe mir eine Serie anschauen wollen und bin da zufällig auf dem koreanischen Remake von dieser Serie gelandet. Und habe mir gedacht, okay, schaue ich halt das einmal an. Und das war eigentlich voll witzig. Und ich habe mich sofort in diese Sprache verliebt. Das klingt einfach, also für mich klingt es sehr schön. Es fühlt sich auch gut an, das zu sprechen. Und ja, Koreanischkurse gibt es halt nicht so viele in Wien. Deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, ich melde mich fürs Studium an. Und dann auch den Bachelor abgeschlossen.
Tatsächlich abgeschlossen. Ja. Aber jetzt, wenn man diese Filme zumindest aus Südkorea, aus Nordkorea weniger, werden ja immer wieder gezeigt, sind auf Festivals sehr erfolgreich. Wenn man das hört, denkt man sich nicht sofort, hoffentlich habe ich bald die Gelegenheit, diese Sprache zu lernen. Das ist sicher urleicht.
Tatsächlich, finde ich, ist Koreanisch keine schwere Sprache zu lernen. Mhm. Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Die Vokabeln muss man natürlich auswendig lernen, aber die Grammatik ist eigentlich ziemlich simpel. Und das Schöne ist, man hat halt in Ostasien, kennt man so diese Schriftsysteme mit ganz vielen Zeichen, die man da auswendig lernen muss. Und das hat Koreanisch einfach gar nicht. Mhm. Du hast ein Buchstabensystem und wenn du die gelernt hast, das macht man an einem Nachmittag und dann kann man die.
Und man Nachmittag?
Die, genau.
Das ist jetzt aber also, Angeberei, oder?
die wurde von einem König, dem König Sejong, designt, weil er gemeint hat, das kann nicht sein, dass meine Bevölkerung die Schriftzeichen nicht schreiben kann. Und deswegen hat er sich mit seinen Gelehrten hingesetzt und eine Schrift designt, die besonders einfach zu lernen ist. Und das lernt man wirklich an einem Tag, vielleicht zwei, wenn man sich dran gewöhnen will. Aber das ist wie unser Alphabet eigentlich.
Ja, wann ist das passiert?
Circa? Ich glaube im 16., 17. Jahrhundert.
Okay, das heißt, diese, wenn man sie überhaupt nicht auskennt mit Asien, dann denkt man sie, alle Länder, Süd-, Nordkorea, Japan, China und so weiter, haben alle dieselben Schriftzeichen. Und wenn man einmal ein bisschen was kann, dann versteht man, so wie bei den romanischen Sprachen, alles. Das ist in dem Fall überhaupt nicht so.
Das ist nicht so, nein. Also sie verwenden natürlich historisch gesehen schon chinesische Schriftzeichen auch noch. Aber das ist eher in so speziellen Fällen, wenn man was hervorheben möchte oder so. Das ist ein bisschen wie, wenn man bei uns Latein lernt. Also natürlich verwendet das keiner mehr später, aber man lernt es, weil es zur Geschichte dazugehört.
Jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte ich sagen, magst du ein bisschen was sagen, aber dann ist es so, wie wenn man zu Weihnachten unterm Christbaum musizieren soll. Aber könntest du das nach wie vor, könntest du mit Koreanisch sprechen, wenn du, nehme an, nach Südkorea, warst du in Nordkorea jemals?
In Nordkorea nicht. Es würde mich interessieren, aber bisher habe ich es noch nicht hingeschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich dem Regime mein Geld geben möchte, ehrlich gesagt. Aber in Südkorea war ich und man kommt rein wieder mit dem Sprechen. Es ist eine Zeit lang her, dass ich es gelernt habe und deswegen vergesse ich leider auch schon ein bisschen die Sachen. Aber eigentlich, wenn ich dann eine Zeit lang dort bin, dann geht's wieder.
Ja gut, 2 Nachmittage fürs Alphabet und dann,
und dann läuft das.
Dann geht's ja wieder. In Österreich hat man wahrscheinlich wenig Gelegenheit, die Sprache zu üben, oder?
Ja, leider. Also ich habe ein paar koreanische Freunde, aber die reisen dann halt auch wieder teilweise zurück und dann muss man sich wieder einen neuen suchen, mit dem man üben kann und ansonsten halt großteils nur schreiben. Und da hat man natürlich Zeit zu überlegen, wie geht die Grammatik nochmal oder im Wörterbuch nachzuschauen, wie das Wort eigentlich geht.
Das heißt, du hast Bachelor abgeschlossen, gleichzeitig aber noch ganz andere Studien, nämlich Lebensmittel.
Lebensmittel und Biotechnologie, genau. Mhm.
Das aber sogar mit Master abgeschlossen.
Den Master mache ich gerade noch.
Mhm. Ganz schön viel für so ein kurzes Leben, muss ich sagen.
Naja, ich habe mir Zeit gelassen.
Und du, Denise, bist Diplom-Ingenieurin. Ist das auf der TU noch so üblich, dass man Diplom-Ingenieur noch ausschreibt? Ist das dort noch der Lokalstolz, dass man nicht DI schreiben muss oder ist das eine Altersfrage?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht.
Hm? Das ist vielleicht illegal, wie du den Titel führst.
Das kann gut sein. Nein, also ich gehe ganz normal davon aus, dass es ein Diplom-Ing ist. Also deswegen schreibe ich auch immer Diplom-Ing und das hast du natürlich dann auch gleich gesehen und das...
Ja, mir hat das irgendwann einmal jemand erklärt, dass man das jetzt nicht mehr so schreibt oder nur bei ganz bestimmten Studien war das eine Zeit lang noch so und dass das halt jetzt mit DI abgekürzt würde.
Da müsste ich selber nachschauen.
Ist ja nicht so wichtig in Wirklichkeit. Also die meisten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, mit denen ich bei den Science was das zu tun habe, sind ja eher für die gesamte Abschaffung von Titeln im Alltag, weil die bedeutungslos sind, außer im akademischen und im beruflichen Zusammenhang. Wird aber schwierig durchzusetzen sein, nachdem in Österreich gerade neue Titel eingeführt worden sind. Wir haben es ja schon öfter miteinander zu tun gehabt, über Peter Weinberger, einmal bei dem Monat der freien Bildung ist das, glaube ich.
Ganz genau, also ich war, ich habe technische Chemie studiert im Bachelor und im Master, da dann auch in der Spezialisierung Biotechnologie und Bioanalytik. Und da habe ich im Zuge meines Studiums doch öfters auch mit Peter Weinberger zu tun gehabt.
In Folge 9 war der im Podcast und hat unter anderem über Hagelfliegen geredet und über die vielen Unwetter, die es jetzt gibt, ob das mehr oder weniger ist und ob das so bleibt. Der Chemiker ist, das ist aber eine andere Disziplin in der Chemie, da habt ihr es trotzdem miteinander zu tun?
Naja, sicher, also vor allem im Bachelor und auch, weil ich sehr viel in der Fachschaft tätig war und ich war dann auch 2015, 2016 im Vorsitzteam der Universitätsvertretung von der Hochschulschaft an der Technischen Universität Wien und dahingehend habe ich auch den Monat der freien Bildung mitorganisiert. So sind wir eigentlich auch dann zusammengekommen sozusagen, weil im selben Jahr dann ein E-Mail gekommen ist von euch, von den Science Busters mit, wir würden gerne Peter Weinberger eben vorstellen, ob wir das eben auf der TU machen können und das habe ich organisiert.
Und ein paar Jahre später oder gar nicht so viel später haben wir es im Stadtsaal da miteinander zu tun gehabt, bei einer Fernsehaufzeichnung mit dem Titel Küsse und Vögel, wo wir schon im Herbst 2017, war das glaube ich, wenn ich mich ganz täusche, ja, aufgezeichnet haben und sehr ausführlich geredet haben über Maskentragen, wie wichtig es Impfen ist, was Herdenimmunität ist und dass Küssen eine Immunstrategie sein kann. Was war da deine Aufgabe?
Schmusen auf der Bühne vor Saalpublikum und vorm Fernsehen.
Was man normalerweise in anderem Kontext kennt, aber in dem Fall war es für die Wissenschaft. Und momentan machst du aber ganz was anderes, was aber auch wieder viele Leute betrifft, ohne dass sie wissen, dass du unter anderem mit dahinter steckst, nämlich du bist, in Wien gibt es diese große PCR-Testungsaktion, alles gurgelt und da bist du in irgendeiner Form involviert?
Ganz genau, also ich arbeite für LifeBrain als Bioanalytikerin und da bin ich eben Teil von dem ganzen Projekt, also unter anderem eben auch vom Alles-Gurgelt-Projekt.
Wenn man das kurz vorstellen, weil das in Wien kennt man das natürlich oder in manchen Teilen Österreichs, im deutschsprachigen Raum insgesamt ist vielleicht nicht so bekannt. Alles-Gurgelt heißt was genau? Da kriegt man als Mensch in der Drogerie PCR-Tests und setzt sie dann zu Hause vors Handy, nimmt sie dabei auf, wie man gurgelt, wie man das in einer Eprovette spuckt und dann verpackt man es und schickt man es zu euch?
Ganz genau. Und kann dann ganz bequem zu Hause gurgeln, schickt das dann eben zu uns, indem man das dann einfach wieder zum Supermarkt oder zu einem Drogerie bringt. Das Ganze findet dann auch in Partnerschaft mit der Post statt und das kommt dann zu uns und wird dann bei uns analysiert.
Also ihr kriegt lauter Röhrchen mit verdünntem Speichel der in Wien gemeldeten Bevölkerung. Genau. Hauptsächlich und müsst es dann untersuchen.
Genau, und insgesamt 40.000 bis 70.000 momentan täglich.
Pro Tag.
Pro Tag, also sehr, sehr viel. Das Ganze ist so, dass wir diese Proben eben poolen.
Was macht man, wenn man eine Probe poolt?
Wir nehmen 10 Proben und aus diesen 10 Proben nehmen wir quasi einen Teil daraus und fügen sie zusammen. Das nennt man dann Pool. Und das wird dann quasi gemeinsam analysiert. Und wenn also ein Pool positiv ist, dann wird natürlich dieser Pool wieder aufgelöst und extra analysiert.
Also so ist man viel schneller. Wenn das Ergebnis negativ ist in einem Pool, kann man da gleich alle Proben verwerfen und ansonsten muss man nochmal genauer nachschauen.
Ganz genau. So kommen wir auch überhaupt auf diese Anzahl von 70.000. Also insgesamt können wir sogar 400.000 Proben täglich, also wir hätten die Kapazität für 400.000 Proben täglich.
Ja. Im Grunde genommen ist es natürlich sehr viel, aber sehr gutes Zeichen, dass nach wie vor so viele Menschen sich regelmäßig testen lassen.
Absolut.
In der Hoffnung, dass dann die Pandemie zumindest unter Kontrolle bleibt, bevor sie dann irgendwann einmal ganz zu Ende ist.
Und ganz genau. Es geht ja auch nicht nur eben, dass man sich eben testet oder weil ja auch viele fragen eben, ob man quasi als geimpfte Person sich testen lassen sollte. Aber es macht ja auch dahingehend Sinn, sich testen zu lassen, weil man da viel früher eben rausfindet, ob die Impfung vielleicht gar nicht funktioniert hat oder nicht angeschlagen hat oder auch um zu sehen, ob das Virus mutiert ist. Also das erkennt man dadurch natürlich viel früher, wenn man sich auch, obwohl man geimpft ist, öfters testen lässt.
Das könnt ihr anhand der Analysen erkennen, dass da ein neues Virus beginnt, sich momentan auszubreiten?
Genau, also diese Proben, die werden, wenn sie positiv sind, werden sie auf Mutationen getestet, wie inzwischen auch sequenziert. Also wir können bis zu 1500 Sequenzierungen pro Woche durchführen.
Und sequenzieren heißt wirklich, dass man sich die DNA, die Buchstabenfolge anschaut.
Genau, dass man sich die Buchstabenfolge anschaut und schaut, ist da jetzt tatsächlich, also im Fall von Positivproben natürlich, ein Virus drin und wo genau ist die Mutation?
Die Herstellung dieser Proben, um noch ganz kurz nachzufragen, ist ja einigermaßen kurios. Es ist nicht kompliziert, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, hat man das natürlich schon drinnen. Es ist jetzt, man braucht nicht studieren. Aber es ist relativ lustig, weil man braucht ein Smartphone mit funktionierender Kamera und man muss sich selber filmen, während man gurgelt. Das macht man zu allen Tages- und Nachtzeiten, wie ich weiß. Ich mache das ja schon seit vielen Monaten. Man schaut immer irgendwie aus, gibt dann einen Film quasi, man filmt sie ja mit der Kamera, also es ist, schaut sie diese Filme jemand an oder was passiert denn mit diesen vielen, vielen tausend oder hunderttausenden Filmen, die da in Wien eingeschickt werden, die sicher sehr lustig sind zum Teil, schaut sie das wer an?
Also grundsätzlich läuft das Ganze ja über Lead Horizon.
Das ist eine andere Firma.
Das ist eine andere Firma, das ist eben die Partnerfirma von Lifebrain. Das heißt, genau genommen weiß ich das nicht. Allerdings sind das keine Filme, sondern das sind tatsächlich 4 Bilder, die im Laufe dieses Vorgangs gemacht werden.
Echt, da muss man urlang gurgeln und dann werden nur 4 Bilder gemacht?
Offensichtlich, ja.
Und die muss dann jemand kontrollieren oder die werden verworfen, weil es wäre, natürlich ist es datenschutzrechtlich kritisch, aber es wäre ein sehr schönes Zeitzeugnis, wenn man meinetwegen anonymisiert einen kurzen Film hätte, 2 Minuten von Menschen, die gurgeln, wie sie dabei ausschauen, wie sie sich dabei benehmen. Das wäre eine sehr gute Beschreibung einer gewissen Phase der Pandemie, wenn man dann in 10 Jahren drauf schauen möchte. Muss ich mal schauen, ob ich da einen Zugang finde. Wir beginnen ja unseren Podcast normalerweise sehr flott, damit man nicht uns die ganze Zeit zuhören muss als Science Busters mit einer Frage, die wir zugeschickt bekommen haben. Wir haben heute eine Frage bekommen, beziehungsweise ihr habt die Frage bekommen. Das sind Leute gewesen, die natürlich wissen, was ihr macht da im Rahmen dieses iGEM, das wir noch immer nicht aufgelöst haben, was es denn ist. Wir wissen nur, dass es kein diamantbesetztes Mobiltelefon ist. Wir haben die Frage gekriegt von der Anna. Ich spiele sie jetzt einmal kurz vor. Wir beantworten sie dann aber nicht. Sie ist quasi nur ein Teaser auf später und erklären dann eigentlich einmal, wie ihr euch kennengelernt habt und was ihr eigentlich miteinander zu tun habt.
Mich würde total interessieren, ob es irgendwelche Studien gibt dazu, welche Auswirkungen das hat oder ob es überhaupt positive Auswirkungen hat, wenn ich als Person, die keine bekannten Unverträglichkeiten hat, auf FODMAPs oder Weizen und Gluten verzichte.
Danke, Anna. Da kriegt man schon ungefähr eine Ahnung davon, in welche Richtung es gehen kann, wenn man den Ausdruck FODMAP noch nie gehört hat. Das spielt eine große Rolle in dem Projekt, in dem ihr beide engagiert seid. iGEM heißt es. Wofür steht das und was ist das und was kann man sich darunter vorstellen und warum macht sie das?
Also iGEM ist International Genetically Engineered Machine. Das ist ein Wettbewerb, der jährlich stattfindet, seit 2003.
Ja, 2003.
Ursprünglich vom MIT ins Leben gerufen, inzwischen eine Non-Profit-Organisation. Und
das MIT ist eine Universität in den USA.
Ganz genau, Institute of Technology of Massachusetts. Und im Bereich synthetische Biologie sollen da eben Projekte stattfinden, die der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Genau, also es orientiert sich an diesen UN-Standards.
Also die UN-Nachhaltigkeitsziele.
Genau, auf Deutsch.
UN Sustainability Goals.
Sorry.
Man muss dazu sagen, dass wir hauptsächlich auf Englisch reden. Und ich glaube, das ist heute das dritte Mal, dass wir uns persönlich sehen.
Yep.
Ja, also. Weil wir haben damit angefangen, Anfang Jänner, eigentlich Februar.
Februar eher. Das Problem ist halt, dass durch Corona bisher fast alles online stattfindet.
Und Englisch, glaube ich, hauptsächlich.
Und auf Englisch, genau. Das heißt, ich glaube, es wird uns eh heute noch ein Stolperstein werden, mehrmals, dass wir dann englische Begriffe reinwerfen.
Das ist für euch quasi ein fremdsprachiger Podcast, bei dem ihr jetzt zu Gast seid.
Richtig.
Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
Wenn ihr jetzt sagt, es geht um synthetische Biologie, was ist synthetische Biologie? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also es geht im Prinzip darum, dass man Biologie und Technik oder Ingenieurswissenschaften, könnte man fast sagen, verbindet und zum Beispiel Zellen so verändert, dass sie einen neuen Nutzen bekommen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist Insulin, wo man früher Schweine verwenden musste und das aus Schlachtabfällen irgendwie rauslösen musste, das Insulin. Und durch synthetische Biologie konnte man das in Bakterien jetzt produzieren.
Also die hat man genetisch so verändert, dass die jetzt Insulin produzieren, genau. Das ja in großer Menge weltweit gebraucht wird und zum Glück zur Verfügung steht. Und das ist synthetische Biologie. Das heißt, dass man Lebensvorgänge nachbaut und als Ziel nur das hat, was man braucht und nicht den ganzen Organismus rundherum.
Im Prinzip, ja.
Das heißt, wenn man ein Glas Milch will in der synthetischen Biologie, dann schaut man, dass Bakterien Milch herstellen und muss keine ganze Kuh züchten.
Genau, also es wird ja auch daran geforscht, zum Beispiel Fleisch herzustellen aus eben Mikroorganismen. Da kannst du eigentlich
auch. Das war ja sogar eins von unseren möglichen Projektthemen, dass wir uns anschauen, wie man zum Beispiel jetzt den Fleischgeschmack nachahmen könnte mit synthetischer Biologie, damit man so Fleischersatzmittel besser schmeckend macht. Oder fleischiger schmecken macht.
Die allererste Folge von unserem Podcast, da ist es ja immer um den Kunstfleischburger gegangen, aber das ist ja wieder was anderes. Da gibt es ja Muskelzellen, die dann zu einem Fleischlaberl, zum Hackfleischburger vermanscht werden. Die müssen dann gewürzt werden, dann können sie gebraten und gegessen werden. Oder man kann ein Ragout draus machen. Also viele Möglichkeiten hat man nicht, weil man ja nur diese Muskelzellenflankerl hat. Aber das, was ihr macht, was ihr da überlegt habt, das ist wieder was anderes. Da nimmt man vielleicht Erdäpfelmasse und gibt Moleküle dazu, dann schmeckt es nach Fleisch?
Nein, das war sogar tatsächlich dasselbe, wenn ich mich jetzt richtig an den Podcast erinnere. Es würde schon unter synthetische Biologie fallen, wenn man eben nicht nur eben die Biologie und die Genetik zusammenführt, sondern eben auch die Ingenieurwissenschaft. Das heißt, dass man eben auch einen wirklichen Nutzen eben für die Gesellschaft wiederbringt. Und da wäre natürlich Fleischersatz tatsächlich eine Möglichkeit. Ja.
Beziehungsweise Fleisch aus dem Labor, wo keine echten Tiere dann dafür sterben müssen, sondern nur diese Muskelzellbrocken gemacht werden.
Wo man ja mittlerweile, glaube ich, auch noch diese Wachstumsfaktoren braucht. Das müsste man natürlich noch in den Griff kriegen. Das ist noch eine Arbeit für die nächsten iGEM-Generationen.
Das wäre ein typisches Thema. Ja, ich glaube, da gibt es sogar ein paar Teams, die an etwas Ähnlichem arbeiten.
Das kann gut sein, ja. Ja,
was das genau ist, kann man in der ersten Folge nachhören. Jetzt ist das nicht euer Thema, das ihr euch überlegt habt. Euer Thema, ihr seid ja nicht zu zweit in diesem iGEM-Team, sondern da gibt's ganz viele. Ihr seid quasi die Österreich-Abordnung, kann man das so sagen?
Also wir sind die Wiener Abordnung. Wir bestehen aus 26 Personen aus vielen verschiedenen Wiener Universitäten. Ja, wir haben uns eben zusammengefunden, weil wir wollen eine Verbesserung für all jene finden, die unter dem sogenannten Reizdarmsyndrom leiden. Und da hat eben auch das FODMAP schon, was wir schon vorher kurz gehört haben, ein bisschen was zu tun.
Jetzt bleiben wir noch ganz kurz beim iGEM, was das denn ist. Also wenn man das gehört hat, das ist ein Wettbewerb vom MIT ausgehend, mittlerweile weltweit. Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine NGO, die das abwickelt. Wenn man da teilnehmen möchte, das können alle Menschen machen, oder da braucht man gewisse Qualifikationen. Und was muss man denn dafür machen, dass die Teilnahme gültig ist? Weil die Teilnahmebedingungen muss man ja erfüllen.
Ja, also es gibt Schülerteams, also Schüler- und Schülerinnen-Teams, es gibt Studierenden-Teams. Inzwischen gibt es auch Teams, die von Firmen kommen, also seit diesem Jahr erstmals, und auch Teams, die von reinen Forschungsgruppen kommen. Also es ist eben sehr, sehr, sehr divers dahingehend.
Wobei man auch sagen muss, grundsätzlich, man muss ja nicht einmal Wissenschaftler sein, um teilzunehmen. iGEM sagt immer, wir sind multidisziplinär, und selbst wenn man keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, kann man bei so einem Team teilnehmen, wenn man eins findet und da gut reinpasst.
Was gibt's denn für verschiedene Aufgaben? 26 Menschen sind viel. Das muss man, selbst wenn man das nicht gern hat, zumindest flach hierarchisch organisieren, aber eigentlich in manchen Bereichen streng hierarchisch. Wer bestimmt denn da was und was gibt's denn für Aufgaben?
Ja, ich glaube, das hat sich bei uns relativ selbst organisiert. Es gibt dann natürlich die Leute, die eher organisatorisch ihre Stärke haben, und dann gibt's wieder die, die lieber im Labor stehen und selbst arbeiten.
Dann gibt's diejenigen, die halt lieber Social Media machen wollen, die eben generell wissenschaftliche Kommunikation durchführen wollen oder die mit anderen Teams kollaborieren wollen und eben schauen, dass sie mit anderen Teams, aber eben auch mit Experten, Expertinnen, Professoren, Professorinnen zusammenarbeiten, schauen, dass dieses Projekt tatsächlich auf wissenschaftlicher Basis stattfindet. Und natürlich eben auch die Leute, die dann sich wirklich reinlesen in die Papers, in die ganzen Studien, schauen, dass das alles vorbereitet wird für die Laborarbeit, die dann ja auch stattfindet im Sommer und wo wir dann eben auch an den Universitäten dann im Laboren dran arbeiten, um das Ganze weiterzubringen. Und ja, am Ende des Tages muss ja dann auch irgendwo ein Ergebnis geben, und das muss auch präsentiert werden, das mit Hilfe von Poster, mit Hilfe von einer eigenen Homepage, die generiert wird, mit Hilfe von einer Präsentation, und das werden wir dann auch gegenüber den ganzen iGEM-Teams dann auch präsentieren beim sogenannten Giant Jamboree im Herbst, und darauf freuen wir schon sehr.
Wo findet der statt? Online oder live?
Das wissen wir leider noch nicht genau. Wir hoffen sehr darauf, dass es live ist in Paris. Aber ich glaube, die Chancen stehen auch gut momentan mit der Impfrate, dass das funktioniert.
Man müsste halt schauen, wie das sich die Delta-Variante weiterentwickelt.
Wie viele Teams sind da? Wie viele Teams würden da zusammenkommen? Können da alle hinkommen oder nur die ausgezeichnet worden sind? Oder gibt es überhaupt was zu gewinnen?
Natürlich, also es gibt schon was zu gewinnen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien, in denen man gewinnen kann. Und zwar Bronze-, Silber- und Goldmedaillen in den Bereichen Bestes Projekt.
Also im Prinzip ist es zum Beispiel so gestaffelt, dass es die Bronze-, Silber- und Goldmedaille gibt. Die kann jedes Team gewinnen. Also es gibt nicht nur eins, sondern jedes Team, das bestimmte Sachen erfüllt hat, bekommt dann eine Medaille dazu oder keine, wenn es die nicht erfüllt. Und dann gibt es noch zusätzliche Preise für das beste Promo-Video, die beste Wissenschaftskommunikation. Und ich glaube auch für jede Projektkategorie gibt es einen eigenen Preis für das beste Projekt.
Ja, so in der Vorbereitung habe ich mitgekriegt, es gibt so 40, 50 Kategorien mal 3, Gold, Silber, Bronze. Also es gibt wirklich viele Auszeichnungen, damit sich das auch lohnt. Jetzt ist aber der Anspruch nicht, dass man junge Menschen anspornt, dass sie überhaupt ein bisschen was machen, und dann streicht man ihnen im Kopf, weil sie so brav waren und nicht Alkohol und Drogen konsumiert haben in ihrer Freizeit, sondern das ist ja wirklich, das hat ja den wissenschaftlichen Anspruch, was zumindest weiter zu entwickeln oder was den Beginn einer Entwicklung darzustellen, der die Welt besser machen soll. Also das ist ja kein geringer Anspruch, die Welt zu verbessern gleich.
Ganz genau. Also man kann eben aus diesen Projekten, die da eben entstehen, kann dann eben eine Forschungsgruppe hergehen und sagen, okay, wir wollen das jetzt weiterführen. Oder das nächste iGEM-Team vom nächsten Jahr sagt, okay, wir wollen das weiterführen, das war so cool oder das hat so gut funktioniert und da wollen wir noch ein bisschen nachjustieren und nachschauen, ob das vielleicht noch eine Spur besser geht. Das ist durchaus möglich. Im Bereich natürlich Diagnostik, Therapie kann man da natürlich auch dann in Richtung schauen, ob da klinische Studien vielleicht irgendwann dann auch mal drin wären. Also da gibt es natürlich sehr viel. Aber was natürlich auch zu sagen ist, alles, was wir bei iGEM machen, ist Open Source, also das ist für jeden zugänglich, das kann jeder anschauen, kann jeder verwenden. Und dahingehend hat iGEM auch die größte Bibliothek aufgebaut an Gensequenzen.
Genau, das nennt sich in iGEM, typisch Englisch, mal wieder Parts. Und das sind
Teile, also das ist ein Akronym.
Nein.
Das heißt das nur nicht. Teile, das ist nur das Wort in Englisch.
Es ist nur das Wort in Englisch, nur ich wollte es nicht Teile nennen, weil das...
Also Teile klingt dann schon so komisch, nichtssagend eigentlich.
Also Bausteine sind es im Wesentlichen.
Im Prinzip sind es genetische Bausteine, die man verwenden kann oder verwenden soll, um eben synthetische Biologie zu betreiben. Und iGEM setzt sich sehr stark dafür ein, dass man das standardisiert, damit die Wissenschaft eigentlich auch vorangetrieben wird und man sich leichter tut, neue Sachen zu entdecken, weil man schon diese... Teile, diese Parts hat, die verwenden kann und darauf aufbauen kann.
Also das ist so, wie sie, wie soll man sagen, junge Hacker und Hackerinnen heutzutage leichter tun, weiterzukommen, weil es halt schon vorgebaute Module gibt. So gibt es das natürlich auch auf anderen Gebieten, in eurem Fall in der synthetischen Biologie. Und das Open Source, also dass das frei zugänglich ist, dass auf der ganzen Welt alle, die wollen, am gleichen Stand sind und sie bedienen können, aber glaube ich auch mit der Verpflichtung, dass sie beitragen müssen, wenn sie was erarbeitet haben, damit die anderen da drauf zugreifen können, ist wahrscheinlich das Wertvollste an dem Ganzen.
Genau, das ist eben ein riesiger Fundus für, natürlich, das ist eine Grundlage für viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, um darauf zuzugreifen.
Und ich glaube, also soweit ich weiß, endet das auch nicht bei diesen iGEM-Projekten, sondern es gibt auch ein paar Projekte, aus denen dann tatsächlich Startups entstanden sind und Firmen, die jetzt eben diese Projekte weiterführen.
Und damit sind wir jetzt endlich angelangt bei euren Karrierewünschen, nämlich ihr wollt weltberühmt werden als FODMAPS-Forscherinnen oder zumindest weiterkommen. Was ist denn das genau? Was ist euer Thema für im heurigen Wettbewerbsjahr für iGEM? Woran arbeitet ihr da?
Wir wollen im Prinzip eine Therapiemöglichkeit entwickeln. Wobei entwickeln muss man natürlich sagen, wir sind ein Studententeam, wir können keine klinischen Studien oder irgendwas durchführen. Wir wollen den Grundstein legen für eine Therapiemöglichkeit für das Reizdarmsyndrom, indem wir... Also jetzt haben wir wieder die FODMAPS. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das mal aufklären, was das eigentlich ist.
Aber ganz kurz noch, was ist der Reizdarm? Wenn man das nicht hat und noch nie davon gehört hat, wenn man nicht darunter leidet, hat man damit nichts zu tun. Was ist ein Reizdarm? Womit wird der gereizt oder reizt der wen? Oder beides?
Ja, beim Reizdarmsyndrom, das ist oft mit sehr vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten verbunden, wo die Leute dann Lebensmittel essen und daraufhin Blähungen bekommen, Bauchschmerzen bekommen teilweise. Da ist dann wieder die Abgrenzung von den Krankheiten schwierig, aber teilweise auch Kopfschmerzen bekommen. Das sind Nahrungsmittel, die meisten Leute ganz super vertragen, aber Leute mit Reizdarmsyndrom eben nicht. Und das ist ein sehr häufiges Phänomen eigentlich. Also eine in 7 Personen hat Reizdarmsyndrom. Und also ich kenne es aus meinem Freundeskreis, dass ich da mehrere Personen habe, die sagen, ja, ich weiß eigentlich nicht genau, was ich da nicht vertrage. Aber schon so eine Liste an Lebensmitteln haben, die dann, wo sie sagen können, das und das und das und das kann ich nicht essen. Und das ist ganz häufig einfach ein Reizdarmsyndrom, das sie einfach noch nie, wo sie nicht nachgegangen sind, was das eigentlich ist.
Also das, was man kennt, wenn man um keinerlei Unverträglichkeiten Bescheid weiß, dass man oft fermentiertes, vergorenes Zeug nicht so gut verträgt. Kohlsprossen zum Beispiel, wenn man die dünstet, wenn man die kocht, dann sind die sehr stark blähend. Sauerkraut, das fermentiert ist, da reagieren viele Menschen sehr lautstark und sehr aromatisch drauf, und aber auch mit Bauchschmerzen. Das ist eine sehr kurze Liste, und Leute, die an diesem Reizdarmsyndrom leiden, die haben eine längere Liste.
Die haben oft eine sehr lange Liste.
Wobei natürlich da auch nicht alle von dieser Liste plagend sind. Also das kommt dann auch wieder auf den Menschen an.
Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Jetzt ist es so, FODMAPS, das ist kein Wort, das ist wieder ein grauenvolles Akronym, das ins Spiel kommt, wenn man sich schon einmal mit Gluten beschäftigt hat und dort nicht weiterkommt. Irgendwann einmal landet man dann diesen FODMAPS oder FODMAPS, wie man es aussprechen muss. Das ist relativ unbekannt. Bei Gluten wissen viele Menschen mittlerweile schon, was es ist, oft aber nicht, wie man es richtig ausspricht. Manchmal hört man Gluten, manchmal hört man Gluten. Wann ist was?
Da muss ich sagen, da streiten sich auch die Wissenschaftler scheinbar drunter. Ich sage nämlich Gluten.
Und ich sage Gluten.
Aber ist das nicht Englisch und Deutsch, die Betonung einfach?
Das ist... Im Duden steht, soweit ich weiß, Gluten, aus dem Grund, dass sehr viele wissenschaftliche Begriffe auf diese betonte letzte Silbe enden. Aber wenn man es sprachhistorisch anschaut, dann wäre es Gluten, weil auf Latein war die Betonung auf der U-Silbe.
Aber im Englischen wird es ja auch Gluten.
Genau, im Englischen ist ein Gluten und ich sage Gluten.
Aber egal, ich sage einfach Englisch.
Weil egal, wie man es ausspricht, ihr wisst, was es ist. Und das ist aber was anderes. Gluten oder Gluten ist was anderes als das, als die FODMAPs, über die ihr arbeitet.
Genau, das ist ganz was anderes.
Ganz was anderes?
Also, chemisch, also man kann sagen, sie sind von den Themen verwandt, weil diese Leute, die oft eine Glutenunverträglichkeit vermuten, die werden dann oft zu den FODMAPs weitergeschickt, aber chemisch gesehen haben sie eigentlich nicht viel miteinander zu tun, weil bei den FODMAPs handelt es sich um fermentierbare Polyoligomonosaccharide und Polyole, also Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate und Alkohole. Und bei Gluten, da handelt es sich ja um ein Eiweiß.
Genau, und beim Gluten ist es ja auch so, dass die eben hohe Anteile von diesen Aminosäuren eben Prolin und Glutamin haben. Und das sind eigentlich hauptsächlich auch die, die dann zu diesen typischen Unverträglichkeiten kommen, wenn man eine Anfälligkeit dafür hat.
Aber typische Unverträglichkeiten heißt ja Müdigkeit, leichtes Bauchweh bis zu wirklich schweren Erkrankungen, schwerer Durchfall, Gewichtsverlust und so weiter. Also das Spektrum ist ja sehr breit.
Also bei Gluten hat man halt meistens auch, also diese Zöliakie. Mhm. Und das ist halt schon auch eine andere Sache als jetzt ein Reizdarmsyndrom. Reizdarmsyndrom ist sehr unangenehm, will ich auf keinen Fall haben. Aber bei Zöliakie.
Ich kenne ganz wenige Menschen, die irgendeine Krankheit gern haben wollen.
Auch wahr, nein, aber bei Zöliakie, da, wenn man dann Gluten isst, dann werden ja wirklich die Zahnzotten geschädigt. Und das hat ganz, ganz schlimme Auswirkungen, wo man dann keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann. Deswegen nehmen die Leute auch ab. Soweit ich weiß, hat man da auch Langzeitfolgen dann. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber an Krankheit.
Also wenn man stark Zöliakie hat.
Zöliakie bleibt sehr lange unentdeckt, weil es einerseits noch nicht so lange ein Thema ist. Also auch da ist man erst vor relativ kurzer Zeit wirklich draufgekommen, dass das mehr Leute haben. Und natürlich ist das auch etwas, was du nicht sehen kannst von außen. Also du hast dann halt vielleicht Bauchschmerzen, nachdem du Gluten isst, aber du siehst ja nicht, wenn deine Darmzotten zerstört werden. Und diese Folgen siehst du auch erst Langzeit, wenn du abnimmst, wenn du starke Probleme hast mit der Verdauung längere Zeit lang. Oder auch, wenn man diese anderen Symptome hat mit neurologischen Symptomen oder Dermatitis.
Also es gibt keine Heilung, glaube ich, aber man kann das ganz gut kontrollieren, aber man muss dann halt wirklich eine strenge Diät halten.
Genau, da muss man einfach komplett auf Gluten, also einfach, sagt sich jetzt schön, also da muss man auf Gluten verzichten und es ist definitiv nicht einfach, weil Gluten in sehr vielen Sachen enthalten ist und so eine glutenfreie Diät oft auch mit einigen unschönen Begleiterscheinungen verbunden ist, weil man natürlich dadurch auch meistens weniger Ballaststoffe zu sich nimmt und mit ein paar Vitaminen auch Probleme hat. Also das muss man dann schon sehr genau schauen, was man isst, damit man da keine Mangelerscheinungen hat.
Also gegebenenfalls ergänzen und das wäre schon unangenehm genug, wenn es nur Zöliakie gäbe, aber es gibt noch ganz andere Dinge, die zwar als Nahrungsmittelunverträglichkeit geführt werden, aber eben ganz was anderes sind. Da sind Alkohole im Spiel, bei den FODMAPs, das hat aber mit den Alkoholen, die wir als Trinkalkohol kennen, nichts zu tun, oder?
Genau, also es ist jetzt kein Ethanol, wie wir es im Wein oder Wodka haben, sondern das sind sogenannte Polyole, das sind mehrfache Alkohole, also längerkettige Alkohole. Das typische Beispiele sind da zum Beispiel das Xylit oder Sorbit, das kennt man so als Zuckerersatzstoffe. Ist es oft drin als Süßungsmittel und die sind dann oft ein Problem.
Wie kommt man denn da drauf oder wie ist man überhaupt drauf gekommen, dass das ein Problem sein kann, sodass man die ja mal benannt hat, dann hat man die Abkürzung gefunden, jetzt forscht man dran, jetzt forscht ihr dran. Seit wann gibt es denn das? Weil FODMAPs ist jetzt kein Begriff, den man schon sehr oft im Alltag hört.
Also grundsätzlich von den Studien her gibt es schon sehr alte Sachen, wo man das einmal registriert hat in einer klinischen Situation, könnte mich aber jetzt auch irren.
Wenn du sagst sehr alt, was ist sehr alt in dem Zusammenhang dann? Wie weit muss man da zurückgehen? Das sind mittelalterliche Handschriften dann schon, aber was ist in der synthetischen Biologie sehr alt?
Also bei den FODMAPs reden wir jetzt eigentlich so von den 80ern. Mhm. Das ist generell in biologischen oder Biotechnologie, Medizin oder auch Biochemie.
Ja.
da sind 10 Jahre eigentlich schon alt.
Das sind schon 5 Jahre alt oder 2 Jahre. Ich meine, ich habe jetzt keine Studien angeschaut, die älter als 2018 sind.
Genau, wir haben auch Studien gefunden für unsere Recherche und dann aufs Datum geschaut und so, okay, 2010, nein, das ist eigentlich nicht mehr relevant, da finden wir was Neueres.
Genau, und es gibt ja auch sehr viel, also 2020 habe ich hauptsächlich geschaut, 2021, genau, weil das doch gerade ein top aktuelles Thema ist.
Genau, gerade die FODMAPs sind ein Hot Topic gerade, da gibt's extrem viel Forschung, die jetzt aus 2020, 2021 auch schon ist.
Und passiert das da so wie überhaupt in der Wissenschaft? Das ist alte Wissen, das manche so verherrlichen, das aber verschwindet oder aufgeht im neuen Wissen. Das heißt, wenn es alte Studien gibt, werden die dadurch entwertet, dass es neuere gibt, die entweder darauf aufbauen oder die was Besseres finden? Oder geht da was verloren, weil man sagt, eine Studie vor 7 Jahren schauen wir nicht an und die ist aber eigentlich eh gut gemacht und da sollten wir mal hinschauen?
Also was ja so super ist bei solchen Studien oder bei so Papers, ist, dass es immer wieder Reviews gibt. Mhm. Da wird eben all zusammengefasst, was ist quasi der aktuelle Stand und was gab es jetzt bisher. Es gibt auch immer wieder einen historischen Einschub, wo dann erklärt wird, okay, wo kommt das alles her, was war die erste Studie, das ist sogar auch Teil der wissenschaftlichen Arbeit, also das ist meistens auch das Erste, was man macht, wenn man sich in eine wissenschaftliche Arbeit einliest, dass man mal ein Review selber schreibt.
Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass das Wissen wertlos ist und man das nicht braucht, weil darauf basiert alles, aber es verändert sich halt schon sehr viel und es kann schon passieren, dass man das am Anfang auf eine gewisse Weise sieht und dann plötzlich nach 10 Jahren draufkommt, okay, da ist doch einiges anders. Und bei den FODMAPs war das genauso, die hat man am Anfang kaum wahrgenommen und jetzt plötzlich kommt man drauf, okay, das ist eigentlich voll wichtig, gerade für Reizdarmsyndrom. Und da wird extrem viel dazu geforscht jetzt.
Wo hat denn das seinen Ursprung genommen? Ich habe das so dunkel in Erinnerung, dass da in Australien begonnen worden ist zu forschen, oder ist das eine Fehlerinnerung? Wer hat denn das Akronym erfunden? Wer hat denn das benannt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Allerdings ist in Australien ja eine Universität.
Ja, also in Australien sitzt auf jeden Fall die Monash University und die sind ja die führenden Forscher zu FODMAPs, Reizdarmsyndrom und so weiter. Also es macht schon Sinn, dass man da
in die Richtung geht.
Haben wir da die wissenschaftlichen Begriffe, was das ungefähr ist, aber wo findet man denn diese FODMAPs und sind die immer schlecht oder sind die eigentlich ja gut? Weil es ist ja, wie soll man sagen, die Lisa Oberzaucher als Verhaltensbiologin sagt, Gestank und Duft sind eigentlich dasselbe. Der Körper hat ein gewisses Repertoire zur Verfügung an Molekülen, mit denen er Dinge herstellen kann und je nachdem, wie er mischt, stinkt es halt oder riecht es oder macht gar nichts. Jetzt wird es ja das, was unter FODMAPs zusammengefasst ist, das ist ja nicht sinnlos, dass das auf der Erde existiert, sondern das hat ja alles da und dort irgendwelche Funktionen. Ist das für manche Tiere günstiger und nur für uns menschliche Säugetiere schlecht oder können wir das genauso gut brauchen, aber nicht in einer großen Dimension?
Ich sage das gerne in der Ernährung, es kommt drauf an. Also.
Und das ist auch in der Chemie, es kommt immer auf die Dosis an und gerade bei der Ernährung immer auch auf eben zu wenig oder zu viel. Also da ist immer genau das Mittelmaß eigentlich entscheidend.
Also wenn man sich die FODMAPs anschaut, das sind auch so typische Ballaststoffe und Ballaststoffe sind natürlich einerseits gut für die Verdauung, andererseits sind die auch ganz wertvolles Futter für unsere Darmflora.
Also so Präbiotika.
Genau, das nennt man dann Präbiotika in der Lebensmitteltechnik.
Aber was ist das zum Beispiel? Das ist ein Vollkornbrot oder was sind Ballaststoffe, typische Ballaststoffe?
Naja, also Früchte, Früchte, Getreide, Gemüse.
Vollkornbrot ist eigentlich ein super Beispiel, ja, weil der Unterschied zwischen einem normalen Brot, sage ich jetzt mal, und einem Vollkornbrot, das sind genau die Ballaststoffe. Mhm. Also ein Vollkornbrot hat einfach mehr davon und beim anderen Brot werden die alle rausgesiebt. Mhm. Früchte und Gemüse vor allem haben sehr viele Ballaststoffe.
Genau, ja. Und dahingehend ist eben, also wenn wir jetzt bei den Getreiden bleiben, eben Weizen, Roggen, hoch FODMAP-lastig. Die Früchte, bei den Früchten werden es eben Äpfel, Birnen, Kirschen, Pfirsiche.
Ja, das Gemeine ist halt das beste Obst, nämlich das mit viel Fructose, also viel Zucker. Mhm. Das hat natürlich auch die meisten FODMAPs, weil Fructose ist ein FODMAP.
Aber das ist ja an sich historisch sinnvoll, weil das war ja immer ein ganz guter Energielieferant, wenn man Zucker zu sich nehmen hat können in den vergangenen Jahrtausenden.
Ja, aber im Moment leben wir halt in dem Luxus, dass wir einfach zu viel davon essen. Also früher
deswegen zunehmen.
Genau, deswegen mögen wir es ja auch, weil wir das gebraucht haben früher. Aber heutzutage haben wir halt so viel davon. Wir haben das ganze Obst so gezüchtet, damit es auch besonders gut schmeckt und deswegen besonders viel Zucker enthält.
Und wir besonders gut zunehmen können.
Das heißt, wenn man damit aufgewachsen ist, man soll mehr Obst essen, weil es so gesund ist, dann ist es mittlerweile, wenn man zu viel davon erwischt, schlecht.
Ich würde sagen, es gilt immer noch, dass viel Obst gesund ist, weil es hat ja nicht jeder eine Fructoseunverträglichkeit oder ein Reizdarmsyndrom. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass Obst sehr viel Zucker enthält. Und da gab es ja dieses Juicing, wo man dann besonders viele Säfte trinkt oder Smoothies, die man dann zu sich nimmt. Und da passiert es dann halt schnell, dass man einfach zu viel Zucker zu sich nimmt.
Wo man ja auch dann draufgekommen ist, dass man da bei diesem Juicing auch weniger Ballaststoffe zu
genau.
sich nimmt.
Genau, also gerade wenn du einen Saft trinkst, da hast du dann schön den Zucker drin und von mir aus auch ein paar Vitamine, aber die Ballaststoffe filterst du komplett raus und du hast kein Sättigungsgefühl mehr davon, du kannst das saufen, wie du willst. Und ja, dadurch kommt es dann halt dazu, dass man sehr viel Zucker trinkt in sehr kurzer Zeit. Schmecken ja auch gut.
Wie ist das jetzt? Was ist denn, auch wenn das alles individuell ist, ein ungefährer Richtwert, was man davon vertragen kann und wie schnell kommt man denn auf die Menge von FODMAPs, von diesen Inhaltsstoffen, im Wesentlichen Nahrungsinhaltsstoffen, damit man vorsichtig sein muss oder je nachdem, wie man veranlagt ist, wird es nie schlagen? Oder warum kommt man so leicht auf die große Menge momentan, wenn man sich einigermaßen normal ernährt?
Also die normale Aufnahme sind so 3 bis 6 Gramm pro Tag, eben von den sogenannten Oligosacchariden.
Also halt mittelkettige Kohlenhydrate, sind nicht groß, sind nicht klein, sind in der Mitte.
Und 2 bis 3 Gramm pro Tag von den Polyolen, also von den Alkoholen.
Genau, und das ist halt das große Problem, dass wir heutzutage sehr viele verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, wo gerade die Polyole, wir haben schon gesagt, das sind so Süßstoffe typische oder auch teilweise zugesetzte Ballaststoffe oder Präbiotika, womit man die Mikroorganismen füttern will im Darm, zu uns nehmen. Oder auch das Brot ist da ein schönes Beispiel, wo man früher das Brot dann vielleicht einen Tag lang fermentiert hat, den Teig.
Oder mehrere Tage.
Ich glaube, alle Leute, die während dem Lockdown begonnen haben, Brot zu backen, die wissen das.
Vor allem die Leute, die Sauerteig gebacken haben, wissen das.
Genau, da hat man dann eine ewig lange Teigführung. Da lässt man das einen Tag oder mehr gehen. Und in den Bäckereien heutzutage geht sich das einfach nicht aus, das so lange fermentieren zu lassen. Und deswegen normalerweise bei Fermentation werden die FODMAPs abgebaut, von denen es ja sehr viele gibt im Weizen oder Roggen. Wenn man das nicht machen kann, weil die Zeit fehlt, um diese Masse überhaupt zu produzieren, dann hat man noch viel mehr FODMAPs im Brot drinnen und dementsprechend nimmt man mehr zu sich, wenn man Brot isst. Viele Leute vertragen das dann halt in dieser hohen Menge nicht mehr oder Leute mit Reizdarmsyndrom vor allem haben dann wirklich ein Problem damit.
Da wäre es dann natürlich besser, wenn man auf das typisch altbewährte Sauerteig zurückgreift. Da gibt es ja noch Bäckereien, die Sauerteige von 100 Jahren noch verwenden. Also den Ansatz von vor 100 Jahren an.
Aber auch mit verarbeiteten Lebensmitteln bekommt man halt schnell Probleme.
Absolut.
Das heißt, nur auf Brot zu verzichten und dann halt nur noch Nudeln zu essen und Reiswaffeln, das wird nicht weiterhelfen.
Das reicht leider nicht. Vor allem, weil natürlich die Nudeln, die sind auch nicht fermentiert und auch wieder aus Weizen. Die Reiswaffeln wären eine Option. Aber wir haben es eh schon gesagt, in Früchten und Gemüse ist halt auch oft was drinnen. Und für mich zum Beispiel dramatisch wäre Zwiebel und Knoblauch.
Knoblauch wäre ganz schlimm.
Das wären die typischen Kandidaten für viele FODMAPs. Aber es gibt natürlich noch eine ganz andere, also viel längere Liste an Sachen, die man da weglassen muss.
Also wir haben da 3 Seiten ausgedruckt an Kleingeschriebenem.
Ja, das klingt jetzt alles sehr bedrohlich. Also da gibt's was, was einen Namen hat, was fast überall zu finden ist. Dann gibt's lange Listen, von wo eigentlich fast alles draufsteht, was man im Supermarkt oder am Markt so finden kann. Trotzdem sind die meisten Menschen nicht krank? Auf der ganzen Welt essen die Menschen Nudeln. Weißbrot ist viel weiter verbreitet als Vollkornbrot. Die Menschen sind aber nicht ausgestorben, sondern sie leben immer länger. Wo genau hat das Problem begonnen? Also wenn man ab und zu Bauchweh hat, dann merkt man sich halt, worauf man da anspricht und dann lässt man das weg. Das reicht nicht oder das reicht schon?
Das reicht eigentlich schon. Es ist halt, wie gesagt, sehr individuell. Man muss erst einmal herausfinden, was das überhaupt ist. Oft hat man nicht diese 3 Seiten, die wir jetzt ausgedruckt haben, sondern nur einen Teil von diesen Lebensmitteln, die man nicht verträgt. Das heißt, man beginnt dann mit so einer Diät, schließt zuerst alles aus und probiert dann nach und nach wieder Lebensmittel reinzuholen in die Ernährung und so herauszufinden, was man essen darf und was nicht. Aber ich glaube schon, dass das ein modernes Problem ist, wenn man das so sagen darf. Früher hat man das einfach nicht wahrgenommen. Okay, dann hast du Bauchschmerzen, aber so Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die wurden halt auch einfach nicht ernst genommen früher. Das ist erst jetzt so.
Aber das ist auch wirklich gut, dass das jetzt ernst genommen wird, weil wenn wir uns jetzt wieder Gluten anschauen, dann sehen wir jetzt im Bilder überall die glutenfreien Lebensmittel und die eben Zöliakie haben, die freuen sich dadurch.
Das heißt, das war ja zeitlang, wenn man es so benennen möchte, ein Hype und da haben viele Menschen sich dafür interessiert und vermutlich viel mehr Menschen für sich selber Unverträglichkeit diagnostiziert, als es tatsächlich gehabt haben. Aber das war sehr gut für die Menschen, die tatsächlich an Zöliakie erkrankt waren, weil für die ist die Auswahl größer geworden und sie haben nicht immer mit der Lupe im Supermarkt suchen müssen, wo gibt's was zu kaufen, sondern da gibt's jetzt ein breites Sortiment.
Ganz genau, und gerade beim Weizen, das ist ja wirklich in vielen verarbeiteten Lebensmitteln drinnen, also da muss man wirklich genau schauen.
Ja, so schlecht ist es ja nicht, dass es so viel Weizen gibt. Hat ja schon viele Jahrhunderte gegeben, wo es zu wenig Weizen gegeben hat. Also grundsätzlich ist es ja gut, dass es viel Essen gibt. Es gibt ja sehr viel zu viel teilweise, weil es gibt ja, da wird ja auch immer geklagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein breites Phänomen weltweit ist, dass Menschen, Kindern sagt man das immer gern, dass sie so viel dicker sind als früher. Die vertragen ja offensichtlich deutlich mehr Lebensmittel als früher, wenn das stimmt, dass sie so viel dicker sind und hören aber nicht auf zu essen, wenn sie dicker bleiben. So schwer ist es dann unter Umständen gar nicht unter Kontrolle zu halten, oder wenn man es hat, dann ist es doch schwierig zu diagnostizieren und da wollt ihr weiterhelfen, damit man nicht dieses lange Ausschlussverfahren haben muss, das ja immer für die Familie ein Terror bedeutet, wenn man die ganze Zeit nur über das Essen redet.
Genau, also es ist sehr schwierig zu diagnostizieren, es ist dann auch schwierig damit umzugehen, wenn man es hat, weil dann kann man plötzlich alles nicht mehr essen, was man vorher essen konnte, und da wollen wir helfen, dass die Leute nicht mehr so viele Einschränkungen haben und leichter damit umgehen können.
Also das wäre eine Riesenerleichterung, wenn man nicht dann monatelangen oder zumindest wochenlangen Prozess durchschreiten müsste, um irgendwann einmal drauf zu kommen, was man denn gegebenenfalls weglassen sollte und eine schnellere Diagnose zu kriegen.
Ja, wobei wir die Diagnose selbst jetzt nicht behandeln in unserem Projekt.
Aber sondern eher einen Therapieansatz. Mhm.
Genau, wobei man auch sagen muss, das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, wo auch geforscht wird, weil es noch gar keine ordentliche Diagnose gibt für diese Krankheit. Also normalerweise, wenn man...
Aber sagst du, ihr arbeitet an einer Therapie für eine Krankheit, die es noch gar nicht ordentlich definiert gibt?
Definiert ist sie schon, aber es ist schwierig herauszufinden, was es eigentlich, also wann man sie hat. Mhm. Weil normalerweise hat man dann so bestimmte Moleküle im Körper, die misst man und dann sagt man, okay, das ist die oder die Krankheit. Und das gibt's eben für das Reizdarmsyndrom nicht. Sondern da geht man wirklich nach den Symptomen, die sind ja real. Mhm. Das ist natürlich viel schwieriger und aufwendiger, als wenn man eine Blutprobe nimmt und dann misst, okay, das ist drinnen, wir haben es.
Aber wie kommt man denn dann überhaupt dahinter? Welche Disziplin ist denn da zuständig? Wenn man zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, dann ist das ja vermutlich ein erster Schritt. Aber wenn man die Leute nicht in die Alternativmedizin oder Esoterik verschrecken möchte, wo das ja auch gern bewirtschaftet wird, wo muss man denn da hingehen, dass man schneller den Leidensdruck los wird? Weil das ist ja in Wirklichkeit immer das, worauf die Leute verständlicherweise aussehen.
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man eigentlich wirklich die Hausärzte schult, dass sie das erkennen und dann die Leute möglichst schnell zu einem Ernährungsberater, der spezialisiert ist, weiterschicken, der sich auch auskennt mit dieser Diät, die man da machen muss.
Weil diese Diät kann man halt einfach nicht ohne einen Ernährungsberater oder Diätologen machen.
Also da sollte man auf keinen Fall einfach mal so im Selbstversuch ausprobieren, weil man ja sich sehr stark einschränken muss und man sehr genau darauf achten muss, dass man da keinen Mangel bekommt währenddessen.
Genau.
Also der Ernährungsberater wäre der nächste Ansprechpartner nach dem Arzt.
Wie lang schätzt ihr ohne eure Therapie, die ihr bis Paris fertig entwickelt haben werdet, dauert es, bis man sowas in den Griff kriegt, wenn man sowas diagnostiziert bekommen hat?
Hast du da Zahlen im Kopf? Also auf jeden Fall mehrere Monate, bis man dann mal weiß, was man überhaupt weglassen muss. Und wenn man es dann weglassen muss, dann das Leben lang.
Also grundsätzlich ist es so, man soll mal 4 Wochen frei von allen FODMAPs essen. Und dann quasi wochenweise einen Teil von den FODMAPs quasi wieder dazunehmen und schauen, okay, funktioniert das? Also funktioniert jetzt die Polyole oder funktionieren jetzt die Polysaccharide besser, schlechter? Je nachdem. Und das wechselt man dann eben quasi durch und schaut dann, okay, woran liegt das eigentlich? Und sind das jetzt bei den Lebensmitteln jetzt wirklich alle oder auch nicht alle, weil das ist ja auch wieder individuell verschieden. Also bei manchen ist es dann ja der Weizen und bei anderen ist es vielleicht nur der Roggen oder bei anderen ist es
genau der Brokkoli.
Der Brokkoli oder die, weiß nicht, der Apfel
oder die Zwiebeln
oder die Knoblauch.
Das heißt, wenn man sein Leben lang nie Zwiebel, Knoblauch, Brokkoli isst und das wäre genau das, dann hat man das vielleicht, aber kommt nie drauf, weil man es ohne das nicht mag.
Das kann passieren.
Das kann durchaus sein, ja.
Das heißt, man muss das nicht diagnostiziert bekommen, sondern man kann auch glücklich ausweichen.
Weil vielleicht der Körper ja klug genug war und sagt, okay, das stinkt für mich eh oder das schmeckt mir eh nicht.
Ja, stinken ist ja nicht unbedingt der Hindernis, dass es gut schmeckt. Also da gibt's ganz viele.
Deswegen sage ich ja, oder?
Wenn es das Reizdarmsyndrom gibt, wird irgendwas gereizt und dass man Reiz wahrnimmt, dafür sind die Nerven da. Jetzt sind die Nerven unterschiedlich reizbar. Muss man da die Lebenssituation auch mit einberechnen, wenn man sowas überprüft, nicht nur die Lebensmittel ein- und ausschließen, sondern auch schauen, wie lebt man denn, wie glücklich ist man, wie viel Stress hat man, weil es gibt ja diese folkloristische Erzählung, dass manche Dinge nur im Urlaub gut schmecken und wenn man sie mit nach Hause nimmt, dann sind sie fad. Das heißt, es kommt sehr viel auf die Situation drauf an, wie man sie fühlt und wo man ist und wo man was zu sich nimmt.
Ja, also es gibt ja diese Gehirn-Darm-Achse, die im Endeffekt dazu führt, dass das alles, was quasi mit dem Darm zu tun hat, das kann eben auch auf die Psyche gehen. Das heißt, wenn es meinem Darm nicht gut geht, dann kann es durchaus passieren, dass ich jetzt zum Beispiel eine Depression bekomme. Oder eben umgekehrt, mir geht's nicht gut und deswegen habe ich jetzt so ein Unwohlsein, deswegen habe ich jetzt plötzlich Blähungen oder sonst irgendwelche Verdauungsstörungen, Probleme.
Und das ist auch interessant, weil bei dem Reizdarmsyndrom die psychische Komponente anscheinend eine sehr große Rolle spielt, wo man versucht, neben diesen Lebensmitteln, die man dann eben ausschließen muss, also auch psychische Hilfestellung zu bieten.
Genau, also Hypnotherapien, da gibt es mehrere Studien dazu, auch Psychotherapien, da gibt es auch mehrere Studien dazu. Das scheint sehr gut zu funktionieren.
Aber wenn man in einer sehr unglücklichen Beziehung zum Beispiel lebt oder an einem Arbeitsplatz arbeitet, wo man wirklich sehr unglücklich ist, dann versucht man vielleicht irgendwelche Lebensmittel auszuschließen oder geht zur Therapie, versucht da irgendwie die Kindheit und Jugend aufzuarbeiten und in Wirklichkeit müsste man nur die Stresssituation wegkriegen und dann kann man eigentlich wieder alles essen. So kann das auch sein oder es ist immer Gemengelage?
Ich würde sagen, das kann auf jeden Fall so sein, aber es ist dann eher kein Reizdarmsyndrom. Dann hast du halt Verdauungsprobleme, weil du gerade psychische Probleme hast. Und das ist natürlich genauso ernst zu nehmen. Aber zum Glück geht's dann wieder vorbei, wenn die Psyche wieder passt. Und beim Reizdarmsyndrom hat man schon auch wirklich diese physische Komponente, dass man bestimmte Stoffe nicht verträgt.
Wir sind jetzt im August. Wie lang geht denn dieser Wettbewerb heuer noch?
Der geht noch bis Oktober. Ende Oktober. Also entweder Ende Oktober oder Anfang November, je nachdem, wann jetzt dieses Giant Jamboree ist. Aber die Deadline ist Ende Oktober.
Genau. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte schon vorbei und ein bisschen weniger als die Hälfte liegt noch vor euch. Seid ihr zufrieden mit dem Fortschritt eurer Arbeit, eures Teams oder müsst ihr noch anzahlen? Habt ihr ein bisschen prokrastiniert bis jetzt und jetzt wird es eng oder kommt ihr dorthin, wie ihr es euch vorgenommen habt?
Also ich glaube, wir wollen teilweise zu viel.
wir nehmen uns sehr viel vor, das stimmt. Aber ich bin schon zufrieden mit dem, was wir geschafft haben.
Wir haben sehr, sehr viel geschafft bisher und das ist...
Dürft ihr schon drüber reden, was ihr geschafft habt oder ist das sonst Geheimnisverrat und dann machen es andere nach?
Ja, wir dürfen schon drüber reden, was wir da so machen.
Zum Beispiel haben wir eine Kollaboration, wo wir ein Kochbuch erstellen. Mhm. Da müssen wir noch genauer schauen, wie sich das jetzt genau auswirken wird, ob...
Genau, es geht um ein Kochbuch, wo wir eben Rezepte aus aller Welt sammeln, die... Low FODMAP sind, also die man als Reizdarmpatient unbedenklich essen kann. Weil da gibt's eigentlich echt viel, man muss nur mal draufkommen, was und wie.
Das entsteht parallel dazu, das ist diese Rezeptesammlung, die dann als Buch erscheinen soll.
Das ist die Frage, ob es als Buch erscheinen soll oder nicht. Auf jeden Fall werden wir es auf Englisch schreiben. Dahingehend ist es eben auch noch unklar, wird das als Buch erscheinen, ist das jetzt nur für iGEM-Teams, wird es darüber hinaus irgendwie vielleicht einen Verlag aufnehmen, ja. Das werden wir alles sehen.
Aber ja, bei iGEM neben dem Labor läuft halt sehr viel auch parallel ab, was eigentlich nicht streng wissenschaftlich ist. Wir müssen zum Beispiel auch zwei Videos drehen, ein Promotion-Video, das haben wir jetzt schon, aber das war ziemlich viel Arbeit und dann noch ein 20-minütiges Präsentationsvideo. nebenbei die Wissenschaftskommunikation
aufrechterhalten, eine Homepage erstellen. Also wir brauchen auch Leute, die eben ein bisschen programmieren können, die da ein bisschen schauen, dass das auch alles gut präsentiert wird. Die ganze Grafik dahinter darf man auch nicht vergessen. Also
naja, und das kostet ja alles auch was. Woher kriegt ihr denn das Geld? Müsst ihr das privat finanzieren? Müsst ihr da irgendwelche Sparbücher auflösen, Pfandbriefe, die vererbt worden sind, auflösen und investieren? Oder wer zahlt denn das?
Also das läuft alles über Sponsoring. Wir haben da sehr großzügige Sponsoren. Und dahingehend noch einmal einen Riesendank an alle, vor allem alle Deutschsprachigen, die das hören.
Das heißt, ihr wisst schon, dass da zwar drinnen steht, ihr müsst das Geld selber aufstellen, aber es liegt eh schon bereit?
Bereit liegen tut's nicht. Wir müssen uns schon selbst drum kümmern, dass da jemand auch wirklich sagt, ja, das ist ein Projekt, das wollen wir unterstützen und da geben wir jetzt auch Geld her. Also wir schreiben extrem viele Leute an und zum Glück sind einige so nett und also einige Firmen und geben uns dann auch tatsächlich was.
Firmen und Universitäten.
Weil man muss auch bedenken, dieser ganze Laborbedarf, der ist nicht billig.
Im Gegenteil.
Und das muss sich irgendwie ausgehen. Deswegen müssen wir auch alles Externe komplett selbst machen. Also Videoproduktionsfirma anheuern, das geht dann eher nicht.
Das wäre natürlich sehr, sehr nett.
Das wäre praktisch gewesen, aber das ist zu teuer.
Aber wir haben im Endeffekt alles selber machen müssen, also auch animieren.
Genau, filmen, schneiden.
Die Musik.
Das heißt, man muss das schon machen wollen. Es ist finanziell kein Gewinn drinnen und es ist nicht automatisch ein Boost in der Karriere, sondern das muss man wirklich aus Interesse machen wollen, dass man mit anderen zusammenarbeitet an einem Thema, das einen interessiert, und dann ist es trotzdem noch immer sehr, sehr viel Arbeit neben der eigentlichen Arbeit.
Richtig.
Ja, also wir haben jetzt wirklich fast täglich Meetings. Am Anfang hat es so geheißen, ja, einmal in der Woche, aber ich sitze jeden Abend in einem iGEM-Meeting drin. Man investiert extrem viel Zeit und Arbeit, aber ich finde, das ist es auch wert.
Voll. Ich meine, bei mir ist es ja auch noch zusätzlich so, dass ich Vollzeit arbeite. Das heißt, ich verwende quasi die Zeit zwischen Schlafen und Arbeit dann für iGEM.
Ja, voll. Sehr viele von uns stehen in der Arbeit oder im Labor fürs Studium. Und ja, das muss man schon wollen, dass man da die Freizeit opfert.
Ja, absolut.
Welches finanzielle Volumen kann man sich da ungefähr vorstellen? Was sind die Mittel, die ihr aufstellen müsst für einen Wettkampf, eine Wettkampfsaison?
Ja, das sind...
Das beginnt einmal mit der Teilnahmegebühr. Das sind 5.000 Euro. Dann dazwischen Laborbedarf und so. Hast du da einen Überblick?
Laborbedarf sind ja je nachdem 5.000? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht im Sponsoring-Team, also wir beide nicht.
Also
deswegen haben wir jetzt die Zahlen nicht komplett im Kopf, aber
schon über 1.000 auf jeden Fall, genau. Weil teilweise kostet ein so ein Kit schon mehrere hundert Euro.
Ja, dann sind es 5.000, dann habe ich nicht mehr 10 auf Potenz.
Aber wir haben zum Glück auch sehr nette Sachspenden bekommen an Laborbedarf. Ja, am Ende muss man dann natürlich auch, wenn es denn stattfindet, zu diesem Jamboree fliegen. Und da müssen wir uns auch die Flüge selber zahlen.
Aber nicht nur die Flüge, sondern auch, dass wir überhaupt teilnehmen dürfen. Also da gibt es eine Teilnahmegebühr dann noch einmal. Ich weiß nicht, das war noch so 2.000.
Also ja, es sind schon mehrere 1.000 Euro, die wir da aufstellen müssen, um wirklich durch das iGEM-Jahr zu kommen.
Das heißt, das ist ein Wettbewerb, wo man schon einmal Startgebühr hinterlegen muss, damit man ein Dreivierteljahr seine gesamte Freizeit aufreibt, um dann noch einmal ein Geld auszugeben, damit man sagen kann, was man in dem Dreivierteljahr gemacht hat.
Klingt jetzt nicht so attraktiv, gell, aber.
Das klingt eigentlich gar nicht attraktiv, wenn man das sich so anhört.
Ja, aber ich meine, wenn es nur um die Kosten geht, aber man bekommt ja auch extrem viel Erfahrung draus, man lernt wirklich nette Leute kennen, es ist schon ein tolles Erlebnis.
Man hat vor allem halt auch sehr, sehr viel Kontakte in die ganze Welt raus, also die vor allem die Personen, die eben im Kollaborationsteam sind, die reden, schreiben tagtäglich eigentlich.
Mit Experten aus der ganzen Welt,
mit anderen iGEM-Teams, also da ist, ja.
Es ist einfach toll, wie sich die Wissenschaft so verknüpfen kann.
Genau.
Wir sind beinahe am Ende unserer Folge, haben aber noch die Frage von der Anna im Talon, die wir am Anfang angeteasert haben, aber wir haben so viel Zeit gebraucht, um überhaupt einigermaßen herauszukriegen, was denn diese FODMAPs sind, wo man sie findet, wie man sie vermeidet, ob man sie wirklich vermeiden soll und was denn ihr damit zu tun habt und wie die Welt besser werden kann, wenn man weiß, was man dagegen tun kann oder wenn man weiß, dass man eben gar nichts dagegen tun muss. Und das war eigentlich die Frage von der Anna, die ich noch einmal kurz einspiel.
Mich würde total interessieren, ob es irgendwelche Studien gibt dazu, welche Auswirkungen das hat oder ob es überhaupt positive Auswirkungen hat, wenn ich als Person, die keine bekannten Unverträglichkeiten hat, auf FODMAPs oder Weizen und Gluten verzichte.
Das wäre natürlich die Frage gewesen, die auch ich stellen hätte können. Ich vertrage bis auf wenige so gut wie alles. Kann ich sowas zum Spaß ausprobieren oder soll ich besser die Finger davon lassen? Weil wenn ich auf was draufkomme, dann muss ich 3 Monate lang Ernährungsberatung machen.
Also ich glaube, da antworte ich gleich wieder mit. Es kommt auf die Dosis an. Die Dosis macht das Gift.
Also grundsätzlich, wenn man gesund ist, alles verträgt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das wegzulassen. Es ist eigentlich vorteilhaft, sich vielseitig zu ernähren. Wenn man diese Diäten macht, hat man natürlich immer die Risiken, die wir auch angesprochen haben, dass man irgendwo einen Mangel hat, weil man sich nicht genug auskennt. Gleichzeitig brauchen tut der Körper Gluten jetzt nicht. Also wenn es nur ums Gluten ginge, dann ist es kein Problem, es wegzulassen. Aber man muss es auf keinen Fall tun. Es hat keine positiven Auswirkungen.
Also als gesunder Mensch. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Nein. Es ist eher das Problem, dass die glutenfreie Diät eher dazu führt, dass man eben diese geringen Ballaststoffe hat, diese geringen Vitamine zu sich nimmt. Auch eben höhere Aufnahme von Lipiden und Zuckern. Und gerade wenn man eben dann auch ausweicht auf Reis oder Fisch, dass man da eben mehr Schwermetalle zu sich nimmt.
Genau, also ich würde sagen, ja, es kann sein, dass es im besten Fall keine Auswirkungen hat und im schlechtesten Fall, dann hat man wirklich einen Mangel und ich würde es nicht weglassen, wenn ich nicht muss.
Das, was im restlichen Leben auch gilt, wenn man keine Probleme hat, soll man sich keine machen, ist in Wirklichkeit auch die Antwort auf die Frage von der Anna.
Ja,
so schön kompakt kann man sagen, ja.
So, jetzt sind wir wirklich am Ende der Ausgabe 11 angelangt. Da gibt es normalerweise Tipps, Empfehlungen und wann wir denn live auftreten. Das sparen wir uns. Alle Termine der Sciencebusters gibt es unter sciencebusters.at/Termine. Sondern es gibt noch einen Aufruf oder eine Durchsage von euch. Ihr seid auf der Suche nach Menschen, die mit euch auf eine gewisse Art und Weise mitforschen wollen.
Genau, also wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen zu finden. Also
Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Hm.
Ganz genau.
Das schreiben wir alles in die Shownotes, damit ihr das jetzt nicht sagen müsst, damit die Leute nicht eingeben. 2 Forscherinnen auf Instagram, da findet man wahrscheinlich nicht genau euch.
Genau. Und ja, derzeit machen wir eben eine Umfrage, auch zu den FODMAPs. Und da würden wir uns über ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. Und außerdem suchen wir Personen mit Reizdarmsyndrom, die bereit wären, mit uns Interviews zu machen. Und dafür bitte einfach uns direkt über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren.
Gut, das verlinkt man, wie gesagt, in den Shownotes und dann hoffen wir, eigentlich hoffen wir nicht, dass sich viele Leute melden, weil das heißt vielleicht, dass wenige Leute Reizdarmsyndrom haben, aber in Wirklichkeit für euch, nachdem es die Menschen ja gibt, hoffen wir, dass sich viele melden, damit ihr viele Interviews führen könnt. Uns als Sciencebusters im Podcast kann man erreichen per E-Mail unter podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Danke vielmals an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke vielmals bei euch beiden, Denise Schaffer und Magdalena Haller. Alles Gute noch beim Weiter-Eye-Jammen. Sagt man das? Ist das? Gibt's das? Gibt's das?
Jetzt gibt's das. Ja, wir sagen danke, dass wir dabei sein durften.
Absolut. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass es in Paris was wird mit dem großen Zusammentreffen und dass dann danach nicht das große iGEM-Treffen als Cluster-Treffen in die Geschichte eingehen wird und vielleicht hören wir uns dann ja noch einmal, was rausgekommen ist aus dem iGEM-Jahr, was bleibt und wie es in Paris war. Schönen Sommer noch und bis bald.
Tschüss. Ciao.